Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 65 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, der 11. September. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist in Berlin und bei mir ist
Maximilian Amos, ich bin Redakteur bei Beck Aktuell.
Das sind unsere Themen. Ende der Chaostage um die Richterwahl. Die SPD hat eine neue Kandidatin nominiert. Die bange Frage, geht das diesmal gut? Das Bundesverfassungsgericht ermahnt den Staat zur Zurückhaltung bei Kanzleidurchsuchungen. Darüber sprechen wir mit dem Strafrechtsprofessor Matthias Jahn. Die SPD möchte Catcalling bestrafen. Die Union will das Problem lieber gesellschaftlich lösen. Wir haben die Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven gefragt, wie sie auf das Problem blickt. Und zum Schluss geht es in zwei sehr unterschiedlichen Fällen um Justiz und Graffiti.
Die gute Nachricht.
Letzte Woche noch haben wir über das FBG-Drama gesprochen. Jetzt hat die SPD eine neue Richterin präsentiert. Sigrid Emmenegger soll es werden, wie zuerst Table Media berichtete. In einem Brief an ihre Fraktionen schreiben der erste parlamentarische Geschäftsführer der Union, Steffen Bilger, und sein SPD-Amtskollege Dirk Wiese, die Fraktionsführungen haben jeweils in persönlichen Gesprächen ein sehr positives Bild von Frau Dr. Emmenegger gewinnen können und sind von ihrer persönlichen und fachlichen Geeignetheit für das Amt überzeugt. Union und SPD dürften sich demnach bereits auf Emmenegger geeinigt haben. Was, Max, weiß man denn über sie?
Also man weiß über sie zuerst mal, dass sie Richterin ist am Bundesverwaltungsgericht. Das heißt, sie ist keine Professorin, wie das FBG war, wie du sie so schön genannt hast, also Frau Koprosius-Gersdorf. Ich finde es schön, dass sie zumindest diesen Ruth Bader Ginsburg-mäßigen Titel mitgenommen hat aus der ganzen unerfreulichen Debatte.
Ja, eben, wenn auch sonst schon nichts, ne?
Ja, genau. Sie war da im 11. Senat oder ist im 11. Senat noch für, der ist zuständig für sowas wie Ausbau von Energieleitungen, emissionsschutzrechtliche Genehmigungen, also tiefstes Verwaltungsrecht. Sie ist außerdem auch noch Lehrbeauftragte an der Universität Gießen. Und jetzt kommt natürlich was ganz Wichtiges. Sie ist auch mit der Herausgeberin der Ausbildungszeitschrift aus dem Hause Beck, und zwar der juristischen Schulung der JUS, die sicherlich alle unsere studentischen Hörer fleißig zu Hause lesen.
Sehr gute Zeitschrift, sehr, sehr gute Zeitschrift.
Sehr gute Zeitschrift, deshalb natürlich allein schon hervorragend qualifiziert für jegliches Amt. Außerdem kommentiert sie dann von Berufswegen fast, kann man sagen, auch das Verwaltungsverfahrensgesetz und die VWGO. Zu ihrem Lebenslauf, sie hat in Freiburg studiert, hat promoviert zum Thema Gesetzgebungskunst, das fand ich auch schön. Die ist auch sehr gut besprochen worden, diese DIS, unter anderem 2006 in der NJW als eines der juristischen Bücher des Jahres gewürdigt worden. Fand ich auch schön, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber bin ich auch wieder schlauer geworden. Übrigens hat sie promoviert bei Herrn Voskuhle, also dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, meisten werden sich noch an ihn erinnern, wie auch die andere Kandidatin der SPD im Dreierpaket, das auf dem Tisch liegt, an Katrin Kaufold.
Ja, und wir haben jetzt ja ein bisschen was über sie gehört und das war ja alles so ein bisschen, ich würde fast schon sagen, aseptisch. Ich meine, emissionsschutzrechtliche Genehmigung und so weiter. Da kann man sie jetzt nicht dran, da kann man sie jetzt nicht irgendwie dran festnageln. Aber Voskuhle regiert in Karlsruhe also noch immer, oder wie der Professor Frank Schurkopf twitterte, Voskuhle hat sich durchgesetzt. Ist ja ein ganz interessanter Take eigentlich.
Ja, keine Ahnung, was da so hinter den Kulissen abläuft, wie viel der da wirklich noch effektiv mitzureden hat. Aber anscheinend vermittelt es doch zumindest ein gewisses Renommee, wenn man eine Voskuhle-Schülerin ist. Ja, Frau Emmenegger hat danach jedenfalls eine relativ stabile und sehr stringente Verwaltungsrichterinnenkarriere geführt. War dann von 2009 bis 2013, das ist vielleicht ganz interessant, auch schon mal am BfG abgeordnet. Das nennt sich ja wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das sind ja dann die Leute, die da den Richterinnen und Richtern sozusagen zuarbeiten inhaltlich. Und seit 2021 ist sie jetzt Richterin am Bundesverwaltungsgericht.
Jetzt geht ja die große Suche los, ob man bei ihr was findet. Und man findet aber nichts, oder? Also wo man jetzt wieder einen Kulturkampf zum Beispiel dran entzünden könnte. Keine Hardcore-Positionen zu Abtreibung, nichts zum AfD-Verbot, oder?
Nee, dafür ist soweit bisher nichts ersichtlich. Also ich habe jedenfalls bei meiner Recherche, als wir uns das gestern noch angeguckt haben, auf die Schnelle nichts gefunden an polarisierenden Themen oder öffentlichen Äußerungen von Frau Emmenegger. Christian Rath, der ja für gewöhnlich auch sehr gut informiert ist, hat in der LTO geschrieben, Emeniger scheint zumindest auf den ersten Blick keine Angriffspunkte für eine neue Kampagne zu bieten. Man kann nun lange diskutieren, ob die SPD hier klug oder feige agiert, schreibt er. Vielleicht wollte sie aber auch nur keine der feministischen Rechtsprofessorinnen den Hass und den Verleumdungen aussetzen, die Prosius Gersdorf erfahren musste. So, und jetzt haben wir ja einen Kommunikationsberater hier in-house mit dir, Henrik. Was sagst du, klug oder feige von der SPD, jemanden ohne Angriffsfläche jetzt zu wählen?
Naja, das ist hier im Grunde gar keine Kommunikationsfrage, sondern eher eine Frage, wie entwickelt sich die Rechtspolitik? Und da hatte ich schon früher mal in der Kolumne geschrieben, dass sich jetzt so zwei Pfade auftun. Entweder man bekommt einen richtig politischen Prozess und muss alle Kandidatinnen und Kandidaten vorher öffentlich da durch so eine Art, durch so ein Spalier schicken. Oder man wird auf eher beamtenartige Menschen zurückgreifen, die keinen Angriffspunkt bieten. Und ich habe gerade heute, wie gesagt, ich war vorhin noch auf einer Podiumsdiskussion und habe mich dort mit einer Juristin unterhalten und die war dann auch eher so empört und sagte, naja, da ist, hat jetzt die Demokratie Schaden genommen und ich bin mir da nicht so sicher, weil ist es nicht vielleicht eine richtige Entwicklung, dass das Bundesverfassungsgericht ein bisschen langweiliger wird und dadurch weniger Angriffsfläche bietet und von den Menschen eben auch als das wahrgenommen wird, also ne, viele Menschen denken ja, das Bundesverfassungsgericht ist so eine Art Gesetzetyp und hat keinen politischen Wumms. Vielleicht ist das gar keine schlechte Entwicklung. Jedenfalls in der Union scheinen die ziemlich erfreut zu sein. Thorsten Alsleben war damit zu lesen bei Twitter. Der hatte gesagt, sie hat sich nicht an politischen Debatten beteiligt und ist unideologisch. Warum nicht gleich so? Ich kann verstehen, wenn man sagt, man möchte ein progressives Bundesverfassungsgericht, was die Rechtspolitik irgendwie weiterentwickelt. Aber warum nicht vielleicht auch einfach ein Bundesverfassungsgericht, was sich darauf beschränkt, die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen zu messen? Also man kann das ja zumindest mal andenken.
Ja, ich glaube, da gibt es natürlich verschiedene Blickwinkel, aus denen man darauf gucken kann. Ich habe ja damals, als das mit Frau Prosius-Gersdorf dann zu Ende ging, unrühmlich, habe ich ja auch mal einen Artikel dazu geschrieben, wo ich mich so ein bisschen damit befasst habe, ob das eigentlich sinnvoll ist, dass man nur noch stromlinienförmige Leute hinwählt, ohne Frau Emeniger da jetzt irgendwie unterstellen zu wollen, dass sie nicht auch irgendwie ihre eigenen Meinungen und vielleicht auch kontroversen Ansichten haben kann, aber man weiß es ja zumindest von ihr nicht, sondern dass vielleicht auch Querköpfe den BVFG mal gut tun, so wie es die auch in der Vergangenheit schon mal gab. Aber von der Außenwirkung, von der Wahrnehmung würde ich mir das natürlich auch tendenziell eher wünschen, dass die Leute das BVFG als neutrale Instanz wahrnehmen und nicht irgendwie als ein politisches Organ in erster Linie. Aber gut, abgesehen davon kann man sich natürlich, das haben wir ja aus der Causa Prosius-Gersdorf gelernt, nie sicher sein, ob nicht doch nochmal ein Plagiatsjäger um die Ecke kommt, denn das kann ja auch mit einer Diss zur Gesetzgebungskunst passieren. Ich glaube allerdings, dass es sich hier für die Union wahrscheinlich auch gar nicht lohnt, oder? Denn man will ja auch keine weitere Eskalation mehr haben, dieses Thema. Naja, aber was man jetzt noch nicht weiß, ist, welchen Posten sie dann langfristig da einnehmen könnte, denn Frau Prosius-Gersdorf war ja eigentlich auch ursprünglich mal als Vizepräsidentin kommende vorgesehen, was man dann ja schon wieder ein bisschen abmoderiert hatte, um die ganze Sache zu entschärfen. Und hatte da eigentlich die Frau Kaufhold dafür vorgesehen. Aber wie das jetzt gehandhabt wird, das hatte Christian Rath auch in der LTO aufgeschrieben, ist wohl noch nicht so ganz klar, so wer dann jetzt auf die Vizeschiene kommt.
Jetzt ist ja die große Frage, das Trio ist jetzt ja wieder vollständig sozusagen. Ist denn die Bestätigung jetzt sicher?
Ja, genau. Also wir haben ja eben dieses Trio von Frau Kaufhold, Frau Emeniger und dem Günther Spinner, der von der CDU aufgestellt wurde. Und das ist natürlich genauso der Haken, dass man ja dieses ganze Paket durchbringen muss mit eben einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die haben ja schon CDU und SPD nicht zusammen, aber auch noch nicht mal mit den Grünen. Das heißt, man ist ja auf die Zusammenarbeit noch mit einer anderen Fraktion angewiesen. Mit der AfD will man natürlich nicht. Jetzt würde es für Frau Kaufhold und Emeniger wohl reichen mit den Linken. Da kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie da zustimmen werden. Aber die Linken sind ja ein bisschen sauer auf die Union, weil sie nicht mitspielen dürfen in dieser Frage und die Union ja auch sonst schon mal gerne sehr stark auf Distanz geht zur Linken. Und deswegen ist dieser Unionskandidat Günther Spinner natürlich vielleicht so ein bisschen noch ein Wackelkandidat.
Ja, und es gibt ja auch noch eine weitere kleine, ich sag mal, Dissonanz, denn die Grünen sind schon wieder verschnupft. Britta Hasselmann hat gesagt, es sei nun reichlich unprofessionell angesichts der Vorgeschichte, dass man sich nicht vorher mit den Grünen zusammengesetzt hat. Und bislang, also Stand jetzt, 11. September 16.16 Uhr, sagen sie, sie lassen das Votum offen. Also Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das nochmal eine große Runde macht, aber es ist wieder so ein kleines Zeichen, das vielleicht die Grünen noch absichtlich setzen. Der Merz hat mit seinem Team das immer noch nicht so ganz hingekriegt mit der frühzeitigen Einbindung. Aber gut, wir werden euch auf dem Laufenden halten und haben wahrscheinlich nicht das letzte Mal über diese Richterwahl gesprochen.
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich am Mittwoch mal wieder mit der Durchsuchung einer Anwaltskanzlei befasst. In dem Verfahren ging es darum, dass eine frühere Mandantin einem Anwalt Prozessbetrug vorwarf. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren eigentlich zunächst schon eingestellt, dann aber nach der Aussage einer ehemaligen Kanzleimitarbeiterin wieder aufgenommen und schließlich auch einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Der ist dann auch vollstreckt worden und dabei wurde in der Kanzlei unter anderem ein Computer sichergestellt. Hiergegen richtete sich jetzt im Endeffekt die Verfassungsbeschwerde vor dem BfG, dass diese allerdings nicht angenommen hat, weil der Rechtsweg nicht ausgeschöpft worden sei. Das BfG hätte also nichts zum Inhaltlichen sagen müssen, hat es aber doch relativ ausführlich getan. Und wenn man jetzt so hört, Kanzleidurchsuchungen, dann werden natürlich Änderungen an Jones Day wach und die Frage, kommt da jetzt eine weitere Grundsatzentscheidung aus Karlsruhe zu Kanzleidurchsuchungen? Was jetzt wirklich in dieser Entscheidung drin steht, darüber spreche ich mit Matthias Jahn, der lehrt nicht nur Strafrecht an der Uni Frankfurt, sondern ist auch Richter am Oberlandesgericht und war früher mal Strafverteidiger sowie Staatsanwalt, kennt also das Strafverfahren von so ziemlich allen Seiten. Herzlich willkommen, Herr Jahn.
Hallo, Herr Amos, freue mich bei Ihnen zu sein.
Ja, das BfG hat, wie ich schon sagte, die Verfassungsbeschwerde gar nicht zur Entscheidung angenommen, weil der Rechtsweg nicht ausgeschöpft worden sei. Allerdings sah es sich ja doch veranlasst, ein paar Worte zur Durchsuchung zu verlieren. Ist das ein Indikator, dass es im Gericht ein Anliegen war, hier nochmal ein bisschen was Grundsätzlicheres zu sagen?
Das ist ganz sicher so. Das Verfassungsgericht, auch in seiner Kammerrechtsprechung, macht das von Zeit zu Zeit. Also nimmt die Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde nicht zum Anlass, kurzen Prozess zu machen, sondern manchmal aus didaktischen Gründen. Wir hatten in den letzten Jahren immer mal wieder solche Entscheidungen zur Meinungsfreiheit, wo das Gericht nochmal seine Rechtsprechung zusammengefasst hat. Oder möglicherweise auch aus aktuellen kriminalpolitischen Anlässen. Und diese Entscheidung vom Mittwoch scheint mir eine zu sein, wo das Verfassungsgericht das dringende Bedürfnis verspürt hat, trotz der Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde nochmal daran zu erinnern, dass vor einer Durchsuchungsaktion bei einer Rechtsanwaltskanzlei verfassungsrechtlich sehr hohe Hürden existieren und insbesondere auch die Strafverfolgungsbehörden an diese Hürden zu erinnern, die in dem Hamburger Ausgangsfall evident gerissen worden sind.
Wir hatten eben im Vorgespräch vor dem Interview schon ein bisschen drüber gesprochen. Da sagten wir, das ist in letzter Zeit, häuft sich das nach Ihrer Kenntnis ein wenig, Durchsuchungen in Kanzleien von Strafverteidigern. Ist das was, was Ihnen aufgefallen ist in letzter Zeit?
Das ist so. Das ist auch zur Kenntnis der organisierten Anwaltschaft gelangt. Wir haben Vorfälle in verschiedenen Bundesländern. Es gibt einen Vorfall im Saarland. Durchsuchungsmaßnahme bei einem Rechtsanwalt, auch in seiner Privatwohnung. Es gibt einen weiteren Vorfall in Hamburg, wo bei einem Strafverteidigerbüro Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden haben. Es gibt einen Vorfall in Hannover, wo aufgrund eines Geldwäscheverdachts, auch das ja eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, bei einem Anwalt Maßnahmen stattgefunden haben. Und es kann sein, dass diese Fälle und weitere Anlass gegeben haben für das Bundesverfassungsgericht, die Strafverfolgungsbehörden nochmal an ihre verfassungsrechtlichen Bindungen zu erinnern, wenn es um diese maximal invasive Maßnahme im räumlichen Bereich geht einer Anwaltskanzlei, die eben nicht nur den Anwalt selbst betrifft, sondern auch seine Mandantin und Mandanten.
Ja, ich hatte ja eben schon eingangs erwähnt, man denkt immer automatisch an die Jones-Day-Entscheidung des BfG, die ja viel diskutiert worden ist, als es um die Auswertung von Unterlagen in der Großkanzlei zum Dieselskandal ging. Das hier ist jetzt aber nicht ganz vergleichbar, dieser Fall, ne?
Nein, der Hintergrund hier ist ein anderer. Es ist eine zivilrechtliche Streitigkeit. Es geht um Honorarforderungen. Sie haben das ja eingangs erwähnt, die streitig geblieben sind im Zivilverfahren. Und dann hat die Staatsanwaltschaft geglaubt, kurzen Prozess machen zu müssen und mit einer Durchsuchung weitere Beweismittel auffinden zu sollen, um einen versuchten Prozessbetrug nachzuweisen. Irritierenderweise, bevor das Zivilverfahren überhaupt abgeschlossen war. Bei Jones Day ging es vom Ansatz her um eine andere Ausgangsproblematik, also Arbeitsergebnisse aus internen Erhebungen, sogenannten Internal Investigations, die durchgeführt worden sind und die aufgefunden werden sollen mit der Durchsuchung eines Münchner-Büros, einer ja in Amerika letztlich beheimateten Großkanzlei. Die Unterschiede sind doch so groß, als dass man hier sagen könnte, das steckt sozusagen in dieselbe Kerbe und vertieft sie. Unser Fall liegt jetzt aktuell etwas anders als Jones Day.
Sie haben es ja eingangs schon gesagt, das BfG betont hier auch nochmal, dass Durchsuchungen in Kanzleien eben besonders sensibel sind. Das erschließt sich erstmal intuitiv, aber können Sie vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, warum das so ist, warum das Gericht das so betont?
Ja, also das Verfassungsgericht sucht den Schulterschluss mit Straßburg, mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der das Thema schon so seit 2 Jahrzehnten sehr populär gemacht hat. Und zwar unter einem für Ihre Hörerinnen und Hörer besonders wichtigen Aspekt. Der Anwalt ist ja nicht um seiner selbst willen da, sondern weil er versucht, für die Mandantinnen und Mandanten das Recht durchzusetzen. Und eine Durchsuchungsmaßnahme in einer Anwaltskanzlei betrifft automatisch nicht nur die Mandantinnen und Mandanten des einzelnen Anwalts, sondern in einem größeren Büro natürlich auch eine unübersehbare Vielzahl von Mandantinnen und Mandanten, die weder mit dem betroffenen Anwalt noch überhaupt mit dieser Sache irgendetwas zu tun haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte spricht hier der Sache nach von Chilling-Effekt, soll also verhindert werden, dass man von dem Rechtsschutz gerade durch den professionellen Anwalt Abstand nimmt, weil man immer befürchten muss, dass Geheimnisse aus der Privat-, vielleicht sogar aus der Intimsphäre bei einer solchen Durchsuchungsaktion gefunden werden und dann mit unabsehbaren Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger in so ein Strafverfahren eingespeist werden. Und diesen Grundsatz macht die Kammer des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung vom Mittwoch nochmal sehr stark, zitiert auch viel die Straßburger Rechtsprechung völlig zu Recht und macht das, wenn man so will, wirklich schulmäßig, indem zwar gesagt wird, es gibt jetzt sozusagen keine Regel, die ein für alle Mal sagt, wann bei einer Anwaltskanzlei nicht durchsucht werden darf. Aber es gibt viele Aspekte, die die Strafverfolgungsbehörden berücksichtigen müssen, wenn sie es doch tun wollen. Und das ist ein großer Wert dieser wirklich sehr, sehr beachtlichen Entscheidung.
Ja, wenn wir es nochmal einmal kurz durchdeklinieren, was sind die Aspekte, die Karlsruhe hier herangezogen hat? Welche Hürden muss man überspringen?
Also das sind, das ist erstmal wichtig, kumulative, also Voraussetzungen, die zueinander kommen müssen im jeweiligen Einzelfall. Das ist die Schwere des Tatvorwurfs, also keine Durchsuchung bei bloß bagatellhaften Straftaten und das muss man hier sehen. Es ging ja immerhin um den Vorwurf eines versuchten Prozessbetrugs in einer 5-stelligen Euro-Höhe. Da sagt das Verfassungsgericht für sich genommen, ist die Schwere des Tatvorwurfs hier eher gering gewesen. Hm. Dann ein sehr schwacher Tatverdacht. Das Ganze beruhte letztlich auf Angaben einer Belastungszeugin, die früher in dem Anwaltsbüro angestellt war und die verwandtschaftlich mit einem Mitbeschuldigten verbandelt war. Also Glaubhaftigkeitsbeurteilungsfragen, die hier hätten gelöst werden müssen. Auch das haben die Hamburger Gerichte nicht ordentlich gemacht. Geringer Grad an Auffindewahrscheinlichkeit, denn der Anwalt, bei dem durchsucht worden ist, er hatte bereits zwischenzeitlich Akteneinsicht bekommen. Der hätte also wissen können, was ihm potenziell droht und alles beiseite schaffen können. Die besondere Eingriffstiefe, da kommen wir eben zu dem Punkt Schutz der anwaltlichen Vertrauensbeziehung zum Mandanten. Das muss hier in die Abwägung eingestellt werden. Da müssen die Fachgerichte auch etwas dazu schreiben und nicht einfach nur so lapidar irgendwelche allgemeinen Floskeln zur Verhältnismäßigkeit bringen. Und dann eben der letzte Punkt, gab es denn andere alternative Ermittlungsmethoden, die weniger tief eingreifen als so eine Durchsuchung. Und auch darüber haben sich die Fachgerichte in Hamburg keine Rechenschaft abgelegt. Und das beanstandet das Bundesverfassungsgericht sehr nachvollziehbar als mit dem hohen Wert, den das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung hat, nicht vereinbar.
Ja, ein besonderes Augenmerk hat das BfG ja auch noch auf die ich sag mal, technisch die Präzision der Durchsuchungsanordnung gelegt. Denn sie sagen ja auch, dass also zu unspezifisch gewesen sei, dass man relativ klar hätte sagen müssen, was wollen wir haben, weshalb gehen wir dahin und nicht einfach allgemein mal alles durchsuchen, was natürlich noch viel gefährdender ist dann für andere Mandatsgeheimnisse. Ist das was Neues? Gibt es da neue Anforderungen, was die Durchsuchungsanordnungen angeht?
Nein, das ist nicht neu, aber das ist hier sehr gut auf den Einzelfall bezogen worden. Aus meiner Sicht, das eigentlich Unverständliche ist, dass die Staatsanwaltschaft hier ohne den zivilrechtlichen Hintergrund auch nur ansatzweise aufklären zu wollen, sofort zu einer Durchsuchungsmaßnahme übergeht. Es sind, das rügt das Bundesverfassungsgericht auch völlig zu Recht, nicht einmal die Zivilakten beigezogen worden. Und wenn ich nicht weiß, was ich finden möchte, dann ist natürlich die Durchsuchungsanordnung episch weit formuliert und das beanstandet das Bundesverfassungsgericht. Das geht zurück sozusagen auf eine Rechtsprechungstradition, das sogenannte Ausforschungsdurchsuchung. Ja, die Amerikaner haben dafür den schönen Begriff der Fishing Expedition. Ja, man fischt einfach mal so im großen Teich, guckt, was man findet. Das ist von Verfassungswegen untersagt. Und in diese Richtung würde ich die Ausführungen der Verfassungsgerichtskammer hier interpretieren. Und das ist auch sehr wichtig. Diese Durchsuchungsbeschlüsse, die müssen gegenständlich beschränkt sein. Da muss beispielhaft gesagt werden, was man zu finden beabsichtigt. Und eben nicht nur die Durchsuchung dient der Auffindung von Beweismitteln, beispielsweise Akten und Korrespondenz. Ja, damit kann man eine ganze Anwaltskanzlei leerräumen und das darf von Verfassungswegen nicht sein.
Also ich denke, wir nehmen mit, keine grundstürzenden Neuigkeiten, aber doch eine sehr, sehr eindringliche Erinnerung aus Karlsruhe, die in diesen Zeiten scheinbar aus Ihrer Sicht auch vonnöten war. Herr Jahn, ich danke Ihnen vielmals für die Analyse und für das Gespräch.
Vielen Dank, tschüss, Herr Amos.
Wie meinen?
So, wo wir gerade schon bei abstrakt gesehen übertriebener Strafverfolgung sind, passt das Thema eigentlich ganz gut. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die SPD-Fraktion hat sich mal zusammengesetzt und hat sich überlegt, Mensch, was ist eigentlich alles noch nicht strafbar in dieser Welt? Und ist dann drauf gekommen, Anstarren. Blödes Anstarren würde ich manchmal auch ganz gerne unter Strafe stellen, aber jetzt mal ernsthaft, die Bundesjustizministerin Frau Hubig von der SPD will jetzt prüfen, ob man Catcalling nicht als Straftatbestand erfassen sollte.
Catcalling, dachte ich eigentlich immer, ist, wenn man einer Frau anzügliche Sprüche hinterher ruft, aber nicht bloßes Anstarren. Was meinst du da?
Ja, das stimmt, das dachte ich auch. Das ist so eigentlich der Klassiker, was man so landläufig unter diesem Begriff versteht. Und das hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Sonja Eichwede, auch Juristin, im Stern mal ausgeführt. Sie versteht darunter auch obszöne und sexuelle Gesten, Beleidigungen, aber eben auch auffälliges Anstarren oder Nachpfeifen. So, das jetzt unter Strafe zu stellen, das klingt erstmal ziemlich punitiv und ist natürlich auch nicht überall gut aufgenommen worden. Die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Susanne Hirl, hat dazu gesagt, dass solche Regelungen, die in der Praxis eh nicht durchsetzbar seien, den Betroffenen gar nicht weiterhelfen würden. Und viel wichtiger sei ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass sexuelle Belästigungen inakzeptabel seien. Aber auch aus der Wissenschaft kommen dazu kritische Töne. Auf dem Verfassungsblog hat der wissenschaftliche Mitarbeiter von der Uni Münster, Fabian Endemann, geschrieben, tatsächlich taugt das Strafrecht hier weder zum Schutz vor Belästigung noch zur Stärkung der Betroffenen. Es wird als leere repressive Geste instrumentalisiert, die Diskurse befeuert, aber keine Lösung schafft. Also was wendet er dagegen ein in der Sache? Man kann sich schon so ein bisschen denken, Bestimmtheitsprinzip, die Ultima Ratio des Strafrechts. Er wendet aber auch ein, dass das Strafrecht eben gesellschaftliche Probleme in so einem Fall individualisiere und das strukturelle Problem des Patriarchats, Zitat, als eine Summe von Fehlverhaltensweisen einzelner Männer begreife, dessen Lösung ihre Bestrafung ist. Und man könne eben so ein komplexes soziokulturelles Phänomen nicht einfach per Gesetz reparieren, schreibt er. Den Link zu dem Artikel packen wir euch auch in die Shownotes. Das klingt alles erstmal auch irgendwie, finde ich, hörenswert. Aber Hendrik, wir haben ja beide, als wir das Thema uns aufgeschrieben haben, beschlossen, dass wir nicht hier in unserer gemütlichen Männerrunde sitzen und am Ende zum Schluss kommen wollen, ist doch alles nicht so schlimm, liebe Frauen. Deswegen, und das ist ja der Vorzug unseres Berufs, haben wir uns mal überlegt, wen man da Schlaueres fragen kann, der vielleicht sich ein bisschen kundiger zu äußern kann. Und ich habe mich unterhalten mit Elisa Hoven, die ist Strafrechtsprofessorin an der Uni Leipzig. dabei unter anderem spezialisiert auch auf das Sexualstrafrecht. Außerdem ist sie Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Und wenn ich das mal so sagen darf, in der Vergangenheit mir zumindest nicht immer so als laute Advokatin für mehr Strafrecht aufgefallen, sondern tendenziell eher als eine liberalere Stimme. Vor allem aber hat sie 2022 in der kriminalpolitischen Zeitschrift der Kripoz mal Ergebnisse einer Studie zum Thema veröffentlicht, wo sie sich das Ganze auch so ein bisschen phänomenologisch mal angeschaut hat und sich dabei, das hat mich aufhorchen lassen, grundsätzlich eher für eine Strafbarkeit ausgesprochen. Also hören wir mal rein. Ja, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Frau Hoven.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
So, Sie haben ja das Phänomen Catcalling sich mal genauer angeschaut in der Untersuchung, die Sie in der Kripoz veröffentlicht haben. Und dazu wollte ich mal fragen, man stellt sich ja in der Regel so die Situation vor, dass eine junge Frau irgendwo über die Straße läuft und dann steht da ein Mann und der ruft vielleicht irgendwas Anzügliches hinterher, irgendeinen dummen Anmachspruch. Stimmt diese Wahrnehmung so oder welche Erscheinungsformen sind eigentlich so die typischen von Catcalling? Kann man das irgendwie eingrenzen?
Also schon die Frage zu stellen ist wahnsinnig wichtig, denn ich glaube, woran die Diskussion über diesen möglichen Tatbestand auch ein wenig leidet, ist, dass wir von ganz unterschiedlichen Bildern ausgehen. Wenn man unter Catcalling, was ja auch schon so ein bisschen verniedlichender Begriff ist, sich primär einen Mann vorstellt, der einer Frau hinterherpfeift, dann wird man natürlich sagen, mein Gott, was hat das jetzt mit dem Strafrecht zu tun? Mhm. Wenn man hingegen doch massive verbale sexuelle Belästigungen im Kopf hat, wenn man über das Phänomen nachdenkt, dann wird man ganz anders urteilen. Also deswegen ist es schon erstmal wichtig, sich darüber zu verständigen, worüber sprechen wir hier eigentlich? Und wir haben uns damals in dieser kleinen Studie mal 9000 Beiträge angesehen, wo insbesondere Frauen auf Instagram, auf Social Media über Catcalling-Erlebnisse berichtet haben. Wir haben dann verschiedene Kategorien gebildet. Es waren sehr häufig körperliche Übergriffe, aber auch viele verbale Übergriffe. Es wurden aber auch natürlich über das von Ihnen gerade genannte Pfeifen berichtet. Aber was ich interessant fand, das war A, sehr selten und B, war es eigentlich fast immer in Zusammenhang mit weiteren Übergriffen, also dass hinterhergepfiffen wird und dann wurde die Person verfolgt, dann wurde sie an den Hintern gefasst etc. Also es handelt sich, wenn wir über diese Phänomene sprechen, jetzt nicht um Anmachsprüche, um ein bisschen Flirten, um ein nettes Kompliment, sondern da geht es tatsächlich auch um massive verbale Herabwürdigung der Person.
Ja, wenn Sie sagen verbale Herabwürdigung, da denkt man natürlich erstmal, Mensch, das steht doch eigentlich unter Strafe, Paragraph 185 StGB, die Beleidigung. Tatsächlich ist es aber ja wohl so, dass das in vielen Fällen des Catcallings gerade nicht greift. Warum ist es so?
Ja, das ist richtig. Also ich denke, wenn wir den Paragraphen 185 anders anwenden würden, dann würde man auch sagen können, dass die Schutzlücke doch vergleichsweise gering ist. Allerdings hat sich eine Rechtsprechung herauskristallisiert, die da sehr restriktiv ist. Insbesondere hat der Bundesgerichtshof ja auch immer wieder betont, dass eine ehrverletzende Kundgabe von Missachtung regelmäßig nicht allein in einer sexuell motivierten Äußerung des Täters liegen würde. Denn wenn man eine Täter eine Person sexuell motiviert anspreche, auch wenn das unerwünscht sei und auch ungehörig, der BGH spricht dann von in einer das Schamgefühl betreffenden Weise, dann sei das keine herabsetzende Bewertung des Opfers. Ich sehe diese Rechtsprechung kritisch und es gibt auch mittlerweile ja auch Tendenzen in der Rechtsprechung, da differenziert darauf zu schauen, insbesondere Urteil im Fall Luisa Neubauer, wo, wie ich finde, ganz zu Recht auch klar gesagt wird, nein, eine starke Reduktion der Frau auf diese Geschlechtlichkeit, ja, auf ihre Verfügbarkeit als Sexualpartner, das ist eine Objektivierung, das ist auch eine Missachtung der Person. Also wenn ich die Person nur zum Gegenstand meiner sexuellen Wünsche mache. Aber solange sich das nicht durchgesetzt hat und flächendeckend breit, haben wir das schlicht nicht, muss man sagen, ja, wir haben einfach durch die praktische Anwendung eine Schutzlücke.
Also das heißt tatsächlich, ich nur um es mal ein bisschen klarzustellen, dass in der gegenwärtigen Rechtsprechungslinie ist es so, dass wenn ich jetzt eine Frau durch eine Äußerung ersichtlich auf ihre Funktion als Sexualobjekt herabsetze, sozusagen, dass das keine strafbare Beleidigung ist, also dass das nicht ausreicht im Grad der Herabwürdigung.
Sehr häufig wird das jedenfalls so gesehen. Auch da muss man oder kann man, glaube ich, beobachten, das merke ich jedenfalls im Gespräch mit Staatsanwälten und Staatsanwältinnen auch öfters, dass sich da auch ein Bewusstseinswandel vollzieht, dass da einige auch durchaus anders mittlerweile über die Dinge denken. Aber flächendeckend ist es nicht so, weil diese BGH-Rechtsprechung auch immer noch im Raum steht. Da wurde ja zum Beispiel auch immer wieder betont, dass sexuelle Äußerungen und Ansinnen wirklich nur im Ausnahmefall eine beleidigende Herabsetzung darstellen können. Und sehr häufig wird dann gesagt, ja, vor allem dann, wenn das angesonnene Verhalten als verwerflich oder ehrenrührig anzusehen ist. Also zum Beispiel, wenn ich der Person unterstelle, sie sei bereit, mit mir, einer unbekannten Person, sexuelle Handlungen gegen Entgelt vorzunehmen. Also das ist auch wieder eine sehr antiquierte Sicht eigentlich, ja, ja, was dann herabsetzend ist. Und diese Rechtsprechung, die ist halt auch noch da.
Okay. Jetzt soll ja auch das Catcalling, wenn ich das so richtig verstanden habe, dieses Vorhaben, eher im Sexualstrafrecht angesiedelt werden, nicht bei den Äußerungsdelikten rein. Das heißt, das Sexualstrafrecht dreht sich ja erstmal um den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung vornehmlich. Und die wurde ja, glaube ich, in der Vergangenheit immer eher als etwas körperlich Konnotiertes verstanden, also wenn die ja tangiert war. Inwiefern ist jetzt Catcalling, also verbale Übergriffe, auch eine Gefahr für die sexuelle Selbstbestimmung?
Also man muss sagen, dass die Diskussion über die Frage, wird die sexuelle Selbstbestimmung auch durch verbale Belästigungen tangiert, das ist natürlich keine einfache Diskussion, weil die Kritiker auch nicht ganz zu Unrecht einem natürlich vorwerfen können, naja, man legt das in die sexuelle Selbstbestimmung rein, was man später wieder rausholen will. Mhm. Aber mich überzeugt der Ansatz schon zu sagen, dass man das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung durchaus weiter verstehen muss und nicht nur auf körperliche Übergriffe beziehen kann, dass man das bisher gemacht hat. Und das sagt ja nicht, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung so eng zu verstehen ist, sondern dass man bisher einfach nur bestimmte Angriffe für strafwürdig gehalten hat. Also ich bin durchaus der Ansicht, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch davor schützen muss, dass man nicht gegen den einen Willen zum Objekt der sexuellen Interaktion eines anderen wird. Ja, das ist ja ganz stark auch nach der Reform 2016 jetzt in den Vordergrund gerückt, die konsensuale Sexualität. Und das umfasst meiner Ansicht nach auch das Recht darauf, nicht kommunikativ in sexuelle Beziehungen gezogen zu werden. Also ein gewisser Konfrontationsschutz. So ganz fremd ist das dem StGB bisher ja auch nicht. Denn wir haben ja zum Beispiel den Tatbestand des Exhibitionismus, wo ja auch nicht auf den Körper des Opfers zugegriffen wird, sondern wo es auch darum geht, dass ich den anderen für meine sexuellen Zwecke instrumentalisiere und dass ich davor geschützt werde, gerade im öffentlichen Raum.
Ja, wir haben ja jetzt vor allem über so verbale Übergriffe gesprochen, die auch so ein Stück weit beleidigenden Charakter zumindest haben. Jetzt hat die SPD-Rechtspolitikerin Sonja Eichwede hat sich einmal dazu geäußert, hat auch von der Strafbarkeitslücke gesprochen und dabei neben obszönen und sexuellen Gesten, Rufen, Beleidigungen auch auffälliges Anstarren und Nachpfeifen als mögliche strafbare Handlungen so in den Raum gestellt. Jetzt wissen Sie natürlich als Strafrechtlerin sehr gut, Strafrecht ist ja immer die Ultima Ratio im Rechtsstaat. Das ist natürlich das naheliegende Gegenargument hier. Sollte es trotzdem auch vor solchen Dingen wie Anstarren oder Pfiffen schützen oder sind das eher, sag mal, unterhalb der Schwelle des Strafrechts Alltagsärgernisse, die man vielleicht irgendwie mit einer sozialen Konfrontation besser lösen sollte?
Also ich denke, das Strafrecht muss auch seine Grenzen wahren. Wir können nicht jedes Fehlverhalten, jede bagatellarische Überschreitung anständigen Umgangs miteinander gleich mit dem Strafrecht ahnden. Ich würde meinen, dass damit eher gemeint ist, dass es einfach verschiedene Phänomene geben kann, die dann auch zusammenspielen. Also wie ich es ja auch gerade beschrieben habe bei den berichteten Erlebnissen von Catcalling, ja, dass einfach viele Dinge zusammenkommen. Ein Nachpfeifen und dann ein Verfolgen, dann ein Anstarren, dann noch ein Rufen. Also dass es eher darum geht, insgesamt dieses Verhalten zu bewerten, so würde ich das mal verstehen. Denn ich glaube, dass wir jetzt ein Nachpfeifen unter Strafe stellen, das will tatsächlich doch wirklich niemand. Das würde zu weit gehen. Also das Strafrecht muss eine gewisse Erheblichkeitsschwelle einziehen, ansonsten wird es auch unglaubwürdig und verliert auch seine Bedeutung als ja wirklich Marker für das, was sozial schädliches Verhalten in einer massiven Weise ist, die strafrechtliche Intervention rechtfertigt. Also ich würde meinen, bei der Formulierung eines Tatbestandes, über den man sehr genau nachdenken muss, müssen wir vielleicht sogar wörtlich Erheblichkeit mit reinnehmen, um genau das abzugrenzen, was Sie gerade gesagt haben. Altersärgernisse, unangenehmes Verhalten, auch unmoralisches Verhalten von dem, wo man sagt, also das geht jetzt so weit, dass es zu erheblichen Verunsicherungen gerade im öffentlichen Raum führt und dass sich Personen in ihrer Ehre und in ihrer sexuellen Selbstbestimmung auch ganz zu Recht verletzt sehen.
Sie sagen Erheblichkeit, das birgt natürlich auch immer so gewisse Abgrenzungsprobleme. Das Strafrecht muss ja immer bestimmt sein, das muss ja vorhersehbar sein, abstrakt, was strafbar ist und was nicht, zumindest in der Theorie. Deshalb drängt es natürlich so ein bisschen das Problem auf, wenn man unterscheiden will zwischen einem, ich sage jetzt mal salopp, flotten Anmachspruch, der vielleicht irgendwie daneben geht, oder einer ernsthaften verbalen Belästigung, die, wie Sie sagen, auch unter Strafe gestellt werden könnte. unsere Justizministerin Frau Hubig hat jetzt in einem Interview mit der Zeitung Rheinpfalz gesagt, verbale Grenzüberschreitungen sind der konkreten Situation meistens sehr klar als solche zu erkennen, auch von denen, die sie begehen. Es gäbe zwar graue Bereiche, aber unser Rechtsstaat ist gut darin, mit solchen Graubereichen umzugehen und es nicht zu übertreiben. Sind Sie da auch so optimistisch wie Frau Hubig?
Naja, also was die letzte Formulierung mit den Graubereichen angeht, da wäre ich etwas skeptischer, denn gerade die jüngsten Diskussionen auch um den Beleidigungstatbestand zeigen ja, dass das leider nicht immer der Fall ist. Also, dass die Strafverfolgungsbehörden auch häufig sehr weit gehen und ja, auch manchmal Dinge dann verfolgen und auch die Verfolgung hat ja bereits massive Konsequenzen für die Betroffenen. Also Dinge verfolgen, wo ich sagen würde, da ist die Meinungsfreiheit ganz, ganz klar im Vordergrund. Also deswegen so ganz so optimistisch bin ich nicht. Ich denke, man muss schon realistisch sein, dass man mit einem neuen Tatbestand sich all diese Probleme einkauft. Ja, das ist wahr. Es ist ein Kommunikationsdelikt und Kommunikationsdelikte können nie so präzise formuliert sein, dass wir mit Gewissheit immer sagen können, das fällt ganz klar unter den Tatbestand und das auf gar keinen Fall. Das ist ihnen immanent. Das haben wir bei der Beleidigung natürlich auf die Spitze getrieben, wo es ja überhaupt keinen formulierten Tatbestand gibt, sondern nur die Beleidigung wird bestraft. Und Kommunikation ist so komplex und so unterschiedlich, dass man es auch häufig nicht viel klarer haben kann. Also auch bei der Volksverhetzung. Geben Sie mir ein Beispiel und ich werde Ihnen drei Kollegen finden, die sagen, das ist strafbar und drei, die sagen, das ist nicht strafbar. Also das kauft man sich mit ein und ich glaube, da hilft nur wirklich nochmal klar zu machen, das gilt auch für die Beleidigungsdelikte, dass im Zweifel gegen das Strafrecht entschieden werden muss, also gegen die strafrechtliche Anwendung. Dass wenn ein Verhalten im Graubereich ist, dann wird Grau einfach zu weiß. Ja, dann darf nicht bestraft werden. Deswegen ist es so wichtig, auch eine Grenze einzuziehen und auch die Strafverfolgungsbehörden dafür zu sensibilisieren, dass das Strafrecht, Ultima Ratio, wirklich nur anzuwenden ist, wenn wir auch wirklich klar in der Strafbarkeit sind und strafwürdiges Verhalten haben. Ich wäre allerdings ein bisschen optimistischer, was die verbale sexuelle Belästigung angeht, denn anders als bei 185, bei der Beleidigung, da haben wir ja ganz häufig das Problem, dass wir uns in einem ganz sensiblen Spannungsverhältnis zwischen der Ausübung der Meinungsfreiheit und dem Ehrschutz bewegen, dass es um politische Kritik geht, die möglicherweise durch Strafverfolgung dann auch zu stark eingeschränkt wird. Ein solches Spannungsverhältnis haben wir bei sexuellen Kommentaren in der Form ja auch nicht.
Ja, jetzt wäre ja Deutschland, sollte es denn dazu kommen, nicht das erste Land, auch nicht das erste Land in Europa, das eine Strafbarkeit für solche Phänomene wie Catcalling einführen würde. In den Niederlanden zum Beispiel ist das ja schon unter Strafe gestellt. Gibt es nach Ihrem Kenntnisstand jetzt international schon irgendwelche Erkenntnisse dazu, ob das Auswirkungen hat dahingehend, dass solche Taten weniger werden?
Also in den Niederlanden ist eine Evaluation geplant. Da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich habe sie eigentlich noch nicht finden können. Ich glaube, das kommt auch erst noch. Das wird sicher interessant sein. Und vielleicht sollte man mit der Formulierung eines deutschen Tatbestandes auch ein wenig abwarten und diese Ergebnisse sich anschauen. Was ich glaube, was man nicht erwarten kann, ist, dass es jetzt sofort zu einem Rückgang solcher Taten führen wird. Darüber kann man lange reden, ob das überhaupt die Hauptfunktion des Strafrechts ist, da eine solche edukative Rolle zu spielen. Erstmals wird es natürlich viel sichtbarer werden. Erstmal wird man vielleicht den Eindruck haben, es gibt viel mehr solcher Taten, weil die dadurch natürlich an die Öffentlichkeit und auch in die Statistiken kommen. Das muss gar nicht, denke ich, jetzt primär das Anliegen und auch das Ergebnis aus anderen Ländern sein, dass man dort sieht, oh, das geht alles zurück. Solche Wirkungen sind ja auch sehr, sehr langfristig.
Frau Hoven, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Einerseits, andererseits.
Graffiti und Justiz, das ist jetzt eine Überschrift für zwei Meldungen, die uns in dieser Woche erreicht haben und die sehr unterschiedlich sind. Der erste Fall schreibt einen neuen Abschnitt zum Kapitel Politiker sind sauer und schon wird beim Bürger die Wohnung durchsucht. Diesmal traf es eine minderjährige Juso-Politikerin namens Nela Kruschinski aus Menden und einen jungen Mann. Vor einem Wahlkampfauftritt von damals noch Kanzlerkandidat Merz haben sie Wände und Flächen vor Ort beschmiert, so war der Vorwurf. Geh weg, Faschofritz soll da gestanden haben, hau ab Merz und ganz Menden hasst die CDU. Daraufhin gab es dann einen Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht Angsberg. Und der wurde dann aufgehoben vom Landgericht Angsberg. Soweit, so egal. Dann gab es aber einen Bericht von WDR Westpol und der hat dann doch zu einem ziemlichen Aufschrei geführt. Denn es stellte sich heraus, am Amtsgericht Ansberg war ein Proberichter werktätig, der den Durchsuchungsbeschluss unterschrieben hat. Und dessen Direktorin ist Friedrich Merz' Gattin Charlotte.
Und fertig ist der Justizskandal.
Fertig ist er noch nicht, denn da kommt noch einiges dazu.
Ach.
Hinzu kommt nämlich noch, dass der ermittelnde Polizeibeamte CDU-Mitglied gewesen sein soll und im Vorstand des Schützenvereins, an dem also die Wände beschmiert wurden. Jetzt wird es schon eher zum Justizskandal, aber auch damit ist es noch nicht vorbei. LTO hat sich die Beschlüsse geholt und ist dann auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Ich darf aber vorwegnehmen, der tiefe Staat droht hier wohl noch nicht. Das Problem eins ist, es fehlt an einem Tatbestandsmerkmal für die Durchsuchung nach 102 StPO, nämlich einem Anfangsverdacht gegen Frau Kruschinski. Nötig dafür wären zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, dass der Verdächtige eine bestimmte Straftat begangen hat, referiert das Landgericht in dem Aufhebungsbeschluss wie aus dem Lehrbuch. So, und wegen des damit verbundenen Eingriffs in das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung ist eine Hausdurchsuchung unzulässig, wenn sie Beweismittel hervorbringen soll, die den Tatverdacht erst begründen. Übrigens, das macht diesen Fall auch ziemlich examensrelevant, weil das ist ja so eine typische Falle. Man kann ja mal gucken und dann hat man den Verdacht, nein, das muss schon andersrum sein. Dieser Durchsuchungsbeschluss war in dem Fall aber nur gestützt auf vage Zeugenaussagen und einen anonymen Hinweis. Und dann gibt es noch eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht vom Juli 2016, wo Ausnahmen ausgemacht werden, wann denn trotzdem auf so einem anonymen Hinweis hin eine Durchsuchung möglich ist. Das sind also nur ganz enge Tatbestände. So, und dann gibt es noch Problem Nummer zwei. Das ist nämlich, dass der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Durchsuchung fehlte in der Akte. Auch nicht unbedingt eine Petitesse. Was es gab, war sind so Kleinigkeiten, die sollten schon vorhanden sein. Es gab zwar eine Aktennotiz der Polizei darüber, dass die SDA die Absicht hatte, diese Durchsuchung zu beantragen, aber eben der Antrag selbst fehlte und das ist natürlich ein Problem. Und hier muss dann in dem Examen das Stichwort kommen, die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens. Naja. Also, was den tiefen Staat angeht, Charlotte Merz sagte, sie wusste von gar nichts. Und ja, beim CDU-Polizisten, da wird es jetzt noch ein bisschen bizarrer, denn da stellt sich offenbar die Frage, ob der überhaupt im Dienst war, als er diese Ermittlung durchgenommen hat. Tut mir leid.
Spielt ja bei dem ganzen Chaos auch keine Rolle mehr am Ende, oder?
Fast egal alles. Da könnte man dann, wenn er denn im Dienst war, wegen Befangenheit an 21 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW denken. Aber wie gesagt, es ist unklar. WDR und Spiegel haben da recherchiert und die geben die Polizei Hagen wieder. Und da hieß es dann, dass er nicht offiziell beauftragt worden sei. Laut Spiegel habe er sich als Privatperson um die Beseitigung einiger Farbschmierereien gekümmert. Die Zeugin habe er eigenverantwortlich ohne Auftrag oder Wissen der Kriminalinspektion Staatsschutz der Hagener Polizei aufgesucht. Es ist also alles ein bisschen durcheinander da. Naja, und jetzt ist das Ganze gestern tatsächlich Thema im Rechtsausschuss des Landtags NRW gewesen. Und weil noch irgendwie eine Kirsche auf der Torte fehlt, der Anwalt von Frau Kruschinski ist ein gewisser Thomas Kutschaty und die Eltern erinnern sich, der war SPD-Justizminister. Tja, jetzt fragt man sich, warum gibt es jetzt eigentlich so viel Aufregung um das Ganze und wieso wird da so viel berichtet? Ja, weil in NRW-Kommunalwahlen anstehen und das wohl ziemlich eng ausgehen könnte.
Ja, aber was ich nochmal zum Schluss noch dazu sagen möchte, ist, was ich dachte, egal wer das gewesen ist, habe ich einen großen Respekt vor dem Täter / der Täterin, denn im Sauerland eine Schützenhalle mit Anti-CDU-Parolen zu beschmieren, da gehört auf jeden Fall sehr viel Mut dazu, ob die strafrechtlichen Konsequenzen drohen oder nicht. Das hätte ich mich nicht getraut.
Das ist auch wieder richtig. Wir kommen zum zweiten Fall. Und zwar geht es darum, dass die Justiz international im Visier politischer Debatten steht. Wir haben das jetzt im Kleinen erlebt beim Amtsgericht Arnsberg. Jetzt kommen wir zum etwas größeren Kaliber. Banksy, der bekannte Street-Art-Künstler, hat die Mauer eines eigentlich streng bewachten Gerichtsgebäudes in London bemalt. Dort, diese Figur, die er da gezeichnet hat, da schlägt ein Richter mit einem Hämmerchen auf einen Demonstranten ein. Und das ja wird wohl gelesen als Kommentar auf ein Verbot einer Palestine-Action-Demo. Banksy steht in vielen Dingen eher links, deswegen liegt das irgendwie nahe. Inzwischen wurde das entfernt. Man kann allerdings auch sagen, verbessert. Denn dadurch, dass man das Graffito nun entfernt hat, bleibt da so eine Art Schattenriss. Also mich erinnert das so ein bisschen an so Hiroshima-Schattenabbilder, wo man also den Schatten noch sieht, wie der Schattenrichter sozusagen auf einen Schattendemonstranten einschlägt. Und man sieht zugleich jetzt in diesem Kunstwerk, dass der Staat dagegen vorgehen konnte. Das ist also eine schöne kleine
ganz neue künstlerische Tiefe. Da kommt noch eine Metaebene dazu.
Ja, also, eben. Wer Banksy für banal hielt, der wird jetzt feststellen, Banksy kann auch tief sein, wenn man ihn verschönert. Und daran sieht man mal, ja, vom Bundesverfassungsgericht über dem Amtsgericht bis zur Justiz in London, die Gerichte stehen unter Druck. Und damit kommt die Musik rein und wir gehen raus. Und ich Mir bleibt noch eine Frage übrig. Max, wie war es für dich?
Henrik, es war wieder mal grandios mit dir. Auch nach so langer Zeit oder gerade ja, dann wieder.
Ich fand es auch ganz toll mal wieder. Nächste Woche ist noch ein bisschen unklar, in welcher Besetzung wir hier auftreten. Bis dahin könnt ihr aber unseren Podcast abonnieren und ihn bewerten und auch uns gerne Kommentare schreiben, wie der liebe Kollege Paul Ronsheimer immer so schön sagt. Ich lese die auch alle. Wir lesen die wirklich alle. So viele sind es nämlich bislang nicht. Oder ihr könnt uns auch ganz klassisch eine Mail schicken an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis dahin ist jetzt mein Job zu sagen, bleibt uns gewogen.
Ciao.